Es brodelt in der BVB-Führung. Alles zu den Hintergründen rund um Sven Mislintat, wie es jetzt weitergeht und wieso er noch eine letzte Chance bekommt. Außerdem Pascal Groß, Waldemar Anton, Serhou Guirassy und Jan Couto sind neu mit an Bord. Stürmer Niklas Füllkrug ist dagegen weg. Sinnvoll oder nicht? Der BVB ist auf jeden Fall vorbereitet und hat schon jetzt einen Plan B. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und ich hatte es ja schon angekündigt, angedroht, dass ich mich auf die Produktion dieser Folge besonders freue, denn nach langer, langer Zeit bin ich mit meinem Kompagnon Manni Sedelbauer, während wir diese Folge einsprechen, mal wieder, ja, vis-à-vis kann man nicht sagen, wir sitzen nebeneinander, hi Manni, und aber das Erste ist, bevor wir hier über den BVB reden, wir sind logischerweise im Trainingslager in der Schweiz, wir sind in Bad Ragaz, das also für mich Verblüffendste ist, dieses riesige Apartment. Manni, wo sind die anderen Leute? Wo sind die, vor allen Dingen die Schweizerin, die du hier sonst in den vergangenen Tagen wohnen hattest, die du jetzt offenbar von mir verheimlichen willst?
Ja, hallo Olli, hallo an euch da draußen. Ja, du hattest dich ja, glaube ich, sogar schon, als wir im Wintertrainingslager waren, beschwert, weil ich ein Zimmer mit Balkonaussicht hatte. Und ich wusste, wenn du jetzt hierher kommst und wir nehmen den Podcast zusammen auf, wirst du dich ähnlich beschweren. Aber natürlich auch völlig zu Recht.
Ja, in der Tat. Und ich finde das, also es ist eine Unverschämtheit. Ich als Dienstältester, ich hätte normalerweise hier so ein Apartment, kann man ja fast gar nicht mehr sagen. Hier geht eine Treppe hoch, da oben ist der Schlafbereich. Und mein Gott, aber was auch interessant ist, du hast mir eben, als ich mich in meinem, ja, sagen wir es mal, gut bürgerlichen, budgetmäßig überschaubar, für Schweizer Verhältnisse muss man immer einschränken, ja, unbedingt, Hotel befunden habe, hast du mir via Google Maps hier diese Adresse geschickt und ich bin gestolpert. Das ist hier ein Wellness- und Beauty-Center?
Ja, sag mal. Ja, guck mich an, Olli. Guck mich an. Nein, Quatsch. Also ich glaube, der Hintergrund ist, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin hier komplett größenwahnsinnig und Sport 1 oder wie auch immer hat Unmengen an Geld. So ist das nicht. Also ich habe mich eigentlich in ein anderes Hotel eingebucht. Da wollte ich dann am Donnerstag ging es los mit dem Trainingslager, mich einchecken und dann hieß es, mein Zimmer sei nicht verfügbar oder sei nicht da. Und dann dachte ich mir schon wieder, das ist ja mal wieder super typisch, ich habe wieder kein Zimmer. Und dann meinten die, wir haben noch hier ein Partner-Apartment sozusagen, wo wir dich aber unterbringen können. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenigstens kann ich hier bleiben, muss mich jetzt nicht mehr um eine neue Buchung kümmern. Und da bin ich hier rein und habe die Dame, die mich herumgeführt hat, einfach nur mit großen Augen angeguckt und dachte mir nur so, wirklich? Also ja, ich würde sagen, unfreiwillig ein Upgrade bekommen und ja, ich beschwere mich nicht.
Nein, wobei hier kommt niemand zum Aufräumen. Ne?
Das hast du sehr gut erkannt, Olli. Das ist richtig. Ja, es gibt hier kein Housekeeping, also das ist wie so ein Airbnb sozusagen, wo ich mich selber um Ordnung kümmere und ja, nach ein paar Tagen Trainingslager, ich gebe es zu, könnte es ein bisschen hübscher sein.
Ja, da haben wir allerdings eine Gemeinsamkeit. Also das will ich gar nicht versuchen, in Abrede zu stellen. Hinzu kommt ja auch, Manni, du bist schon ein bisschen länger da. Ich bin heute, wir zeichnen am Montag auf, ich bin heute erst angereist. Ich habe noch den Zweitligastart gecovert, unter anderem für Sport 1, war auf Schalke am Samstagabend und deshalb, ich bin sozusagen verspätet erst ins Trainingslager eingestiegen. Du bist von Anfang an dabei, du hast also alles schon mitbekommen und vor allen Dingen hast du auch das mitbekommen, was jetzt, ja, ich sag mal, von Sonntag, Nachmittag, Spätnachmittag, Sonntagabend bei vielen für ja Unverständnis und Aufregung sorgt. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Unser Aufreger der Woche hat zu tun mit Sven Mislintat und ja, der Führungsetage, wenn man so möchte, bei Borussia Dortmund. Denn es gibt ja ein wenig Unmut über die Arbeitsweise des technischen Direktors, wenn man so möchte. Olli hat es schon angesprochen, die Info ist gestern so ein bisschen durchgesickert. Man konnte aber auch schon ja, das ein bisschen länger beobachten, dass es da so ein Stück weit rumort, würde ich es jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Sven Mislintat, der ja erst vor, was waren es, Olli, 3 Monaten hinzugestoßen ist. Zum Team sollte sich vor allem natürlich um neue Spieler, um ja ein bisschen Scouting, um Spielerbeobachtung kümmern. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben damals schon gesagt, naja, das könnte eventuell zu ein bisschen Komplikationen führen, weil einfach Sven Mislintat ein sehr starkes Ego, würde ich jetzt mal sagen, hat, einfach ein starker Charakter ist und wir damals schon Sorge hatte, dass das vielleicht nicht so gut klappen könnte, beispielsweise mit einem Sportdirektor Sebastian Kehl, der ja auch ja sehr, sehr selbstbewusst an seine Arbeit rangeht und wir dann oder auch der BVB es so kommuniziert hat, dass er meinte, wir müssen halt jetzt alle mal zusammenstehen, uns zusammenlaufen, dass eben Informationen nicht nach außen bringen, dass wir wieder eine Gemeinschaft werden, ein Team werden, dass jeder an einem Strang zieht. Und ja, jetzt gibt es eben ein paar Vorwürfe wegen Sven Mislintats Arbeitsweise, die ja durchaus schon für Aufsehen gesorgt haben. Olli, als du gestern davon mitbekommen hast, hast du gesagt, das konnte nicht lange gut gehen, bevor wir gleich auf die Beweggründe kommen? Oder warst du dann doch auch überrascht von den ja doch schon deutlichen Vorwürfen?
Sagen wir mal so, meine erste spontane Reaktion war, ich sage, oh, das geht aber früh los. nein, im Ernst, es war ja klar, nachdem feststand, dass Sven Mislintat zurückkehrte und nachdem auch klar war, dass er sich in der Hierarchie sozusagen als technischer Direktor, Kaderplaner unter dem Sportdirektor Sebastian Kehl einordnen musste, vom Ornigramm her, dass das eine Konstellation ist, die, ich sag mal, gewisse Sollbruchstollen in sich birgt. Warum? Die beiden standen durchaus in Konkurrenz miteinander in der Phase damals, als Borussia Dortmund den Nachfolger des langjährigen Sportdirektors Michael Zorc gesucht hat. Man hat sich dann für Sebastian Kehl entschieden, aber Sven Mislintat, das ist zumindest meine Information, war auch irgendwo im Rennen, spielte in den Überlegungen auch eine Rolle und hätte es wahrscheinlich auch, denn man kann viel über ihn sagen, aber dass er kein Schwarzhelm gelbes Herz hat, das kann man nun wirklich nicht sagen. Und er hätte es wahrscheinlich auch gerne gemacht. Dann hat man sich für Sebastian Kehl entschieden. Das setzt automatisch zwei ehrgeizige, noch relativ junge Persönlichkeiten in dieser Branche fast in eine Konkurrenzsituation. Und nachdem dann ja im Sommer klar war, dass Sebastian Kehl nicht, wie er sich das sicherlich erhofft hatte, zum Sportgeschäftsführer ernannt worden ist, sondern dieser Posten wurde ja mit Lars Ricken besetzt, war Sebastian Kehl natürlich irgendwo auch in der Öffentlichkeit ein klein wenig beschädigt und gleichzeitig musste er sozusagen auch noch die Kröte schlucken, dass mit Sven Mislintat jemand zum BVB kam, der jetzt sicherlich nicht Kehls Wunschlösung als Kaderplaner gewesen ist. Also insofern, die Konstellation war von Anfang an immer schon ein klein wenig schwierig. Trotzdem muss ich sagen, hätte ich eigentlich geglaubt und erwartet, dass gerade in dem Bewusstsein, dass das keine einfache Konstellation ist, das zur Folge hätte, dass, sagen wir mal, genauso wie du es formuliert hast, ein hohes Maß an Professionalität herrscht und die Vorwürfe, die ihm da gemacht worden sind, dem Sven Mislintat, müssen wir sagen, die Kollegen der Ruhrnachrichten haben darüber berichtet, die Kollegen der WAZ und dann ein paar Stunden später auch noch die Bild-Zeitung, die Vorwürfe, die ihm da gemacht worden ist, dass er, sagen wir mal, in Sitzungen auch für Unfrieden sorgt. Ich fasse das jetzt mal ganz grob zusammen, dass er in Sachen Personalpolitik vielfach sehr, sehr eigene Vorstellungen hat. Und das kann man ja haben, das muss man ja vielleicht auch sogar, nur aus Reibung erwächst ja auch dann vielleicht ein richtig gutes Ergebnis, wenn man darüber diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Das kann man ja sicherlich haben. Aber wenn das dazu führt, und das scheint ja wirklich Fakt zu sein, dass ein noch relativ neuer Cheftrainer namens Nuri Sahin sagt, ich möchte nicht mehr, dass der auf den Platz kommt und ich möchte ihn eigentlich auch in der Kabine nicht so richtig dabei haben, das spricht nicht unbedingt für Sven Mislintat. Das muss man mal eindeutig so einräumen.
Absolut. Die Frage ist ja auch, muss ein technischer Direktor Schwerpunkt Kaderplanung immer in der Kabine mit dabei sein oder am Trainingsplatz rumlaufen? Ja. Also nein, weiß ich nicht, ob das bei anderen Vereinen so der Fall
also,
ist.
Also sagen wir mal so, muss ein Kaderplaner dabei sein? Nein, sicherlich muss er nicht dabei sein. Natürlich müssen die Trainer dabei sein und müssen dann die Leute dabei sein, die was tatsächlich auch mit Trainingsarbeit oder damit zu tun haben, Spieler auf Wettkämpfe, aufs Training, aufs Spiel vorzubereiten. Andererseits ist es doch immer komisch, wenn man jetzt die Frage stellt, ja, muss ein Kaderplaner dabei sein? Wo ist denn das Problem, wenn ein Kaderplaner in der Kabine ist? Und wenn es ein unumstrittener Kaderplaner ist, auch von der Persönlichkeit her, ja, dann wird doch kein Mensch darüber reden, ob der in der Kabine ist. Dann wird doch kein Trainer der Welt auf die Idee kommen, kein Trainer der Welt ist vielleicht zu viel gesagt, aber dann würden die allermeisten Trainer doch nie auf die Idee kommen, zu sagen, nein, den möchte ich nicht in der Kabine haben. Ja. Also, daran kann man schon ermessen, dass da, um es mal vorsichtig auszudrücken, Reibung ist, was natürlich auch einigen und natürlich einigen unserer Kollegen gerade auch übel aufgestoßen ist, dass es gerade in den letzten Wochen häufig vorgekommen ist, dass ein bestimmtes Medium, die Rede ist ja von Sky, wir können ja Ross und Reiter nennen, gerade so was Transferaktivitäten von Borussia Dortmund angeht, sehr früh, sehr gut informiert war. Und da gibt es halt, da müssen wir aber ein bisschen vorsichtig sein, ja, da gibt es halt die Vermutung, dass Sven Mislintat derjenige ist, der solche Infos durchgestochen hat. Das, Manni, kriegen wir nicht hart recherchiert, nee, logischerweise.
Nein, das bekommen wir nicht hart recherchiert. Ich meine, das ist eine Vermutung, die Olli hier aufgestellt hat, die nicht exklusiv von uns jetzt so benannt wurde, sondern die einfach umherspukt. Und es ist natürlich schon auch, sag ich mal, vielleicht ein kleines Zeichen, dass Sven Mislintat auch des Öfteren, ich glaube zweimal jetzt, exklusive Sky-Interviews gegeben hat, die scheinbar, oder das ist zumindest meine Info, nicht hundertprozentig, also sie waren abgesprochen, aber man hat sich intern schon gefragt, wieso er jetzt diese Interviews geben würde. Ja. Das hat so schon so ein Stück weit für Irritationen gesorgt. Ich glaube, so wie du das auch gesagt hast, Olli, das ist alles immer kein Problem, auch mit in die Kabine kommen, auf dem Trainingsplatz stehen, wenn sonst alles passt. Aber scheinbar, ja, ist da einfach ein Stück weit Reibung, wenn man das, glaube ich, mal so vorsichtig formuliert. Und deshalb, ja, stört die Verantwortlichen einfach die ein oder andere Verhaltensweise von Sven Mislintat. Fakt ist, er hat vielleicht, wenn man das so sagen kann, schon irgendwo seinen Kompetenzbereich vielleicht etwas überschritten. Ja. Ich glaube, das kann man so sagen. Meiner Infos nach ist er auch bei dem einen oder anderen Spieler mal direkt auf Berater oder Spieler zugegangen, ohne das mit seinen Vorgesetzten. Er ist ja immer noch Sebastian Kehl untergeordnet, ja, und auch Lars Ricken. Und er hat da sozusagen einen Alleingang gewagt, was den Verantwortlichen logischerweise auch nicht so gut gefallen hat. Also ja, es ist durchaus sehr, sehr schwierig. Borussia Dortmund, die Verantwortlichen, die wollten sich dazu auch nicht äußern. Das Thema wird so ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht unterm Teppich gekehrt, weil ich glaube, intern wird das schon absolut kritisch total aufgearbeitet. Total. Und ich glaube, da ist hinter den Kulissen einiges los. Aber nach außen will man da jetzt einfach nichts dringen lassen, was vielleicht auch in der Situation dann das Sinnvollste ist. Weil ich meine, was willst du da jetzt sagen? Also
nein, die normale Reaktion, und ich meine, das ist immer ein ganz guter Gradmesser dafür, ob eine Geschichte, die jetzt in den Medien auftaucht und die für Furore sorgt, ob die stimmt oder kann ja auch schon mal sein, dass die Geschichte vielleicht nicht ganz so stimmt oder zumindest die Conclusio, die da rausgezogen wird, nicht ganz so stimmt. Aber die Tatsache, dass Borussia Dortmund sich jetzt nicht hinstellt und sagt, wie könnt ihr, liebe Ruhrnachrichten, liebe WAZ, liebe Bildzeitung, wie könnt ihr auf die Idee kommen, so einen Blödsinn hier zu verbreiten, das stimmt doch hinten und vorne nicht, gibt ja schon mal einen Fingerzeig darauf, dass es tatsächlich Vorkommnisse gegeben hat, die so einfach nicht gehen und die natürlich, wenn es nicht gelingt, sie abzustellen, für Unfrieden sorgen. Allerdings müssen wir jetzt auch noch an der Stelle dazu sagen, es gab ja dann auch die Mutmaßung, dass Sven Mislintat schon wieder unmittelbar vor der Abberufung steht. Also das ist nach meinen Informationen nicht richtig.
Nein, kann ich genauso mitgehen. Also wir hatten das gestern dann tatsächlich am späten Abend schon so ein bisschen eingeordnet. Das waren dann auch unsere Infos, dass es jetzt nicht zu einer Blitztrennung kommen wird. Was übrigens ganz lustig war, Olli, ich weiß nicht, ob du da heute schon da warst, am Trainingsgelände haben wir natürlich dann auch über die Situation gesprochen, wir Journalisten untereinander, und dann haben wir gesagt, so nach dem Motto, das wäre jetzt lustig, wenn Sven Mislintat auf einmal vorbeigucken könnte, weil wir schon spekuliert hatten, vielleicht taucht er nicht auf. Und da kam wirklich freudestrahlend.
Ich habe ihn noch gesehen. Ich habe ihn kurz begrüßt und er hat mich angelächelt. Ja. Er war freudig, wie immer. Ja. Also als ob nichts gewesen wäre.
Und ich finde sogar, er war überhöflich. Also wir sind jetzt doch schon ein paar Tage hier und wir haben ihn, glaube ich, so an 2-3 Tagen, glaube ich, gesehen. Mir persönlich hat er, glaube ich, mal zugenickt und heute war es ein sehr herzliches Hallo, guten Morgen. Also vielleicht spielt das so ein bisschen auch runter und ich fand es aber irgendwie einen ganz bemerkenswerten Zug, dass er heute hier ganz selbstbewusst zum Training kommt.
Dort ich meine, klar, er ist jetzt medial auch richtig, das muss man sagen, er ist auch richtig abgewatscht worden. Ich glaube schon, dass das für ihn persönlich, auch wenn er da tatsächlich sich heute am Trainingsgelände gezeigt hat, ich glaube schon, dass das etwas ist. Kein Mensch liest so etwas gerne über sich, das denke ich schon. Aber er ist, glaube ich, jemand, und da gibt es selbst diejenigen, die Sven Mislintat kritisch sehen, glaube ich, würden an dieser Stelle nicht widersprechen. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht.
Nein, das überhaupt nicht. Also ich kenne ihn jetzt noch nicht so gut oder so lange wie Olli, aber ich glaube, den Eindruck habe ich auch nicht, dass ihm da was fehlen könnte.
Das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Thema und ich habe es auch den ganzen Tag schon gespürt, inwiefern die BVB-Fans das auch bewegt. Sehr viele Diskussionen natürlich. Facettenreiches Thema auch. Ich würde eine Frage mit dir gerne mal erörtern. Sven Mislintat hat, wie gesagt, groß geworden beim BVB in der Scouting-Abteilung, damals von Michael Zorc, Diamantenauge, das Etikett, was er sich sicherlich auch irgendwo durch die Transfers, die er damals angeleiert hat, irgendwo verdient hat. Dann die Station VfB Stuttgart, wo er, sagen wir mal, schon, finde ich, einen guten Job gemacht hat. Die waren ja in der zweiten Liga, Neuaufbau, auch vieles, was den VfB Stuttgart in der letzten Saison ausgezeichnet hatte, hängt auch mit ihm noch zu tun. Es gab ja schon mal diesen Fall bei Borussia Dortmund, dass er, ich nenne es mal sozusagen, ein Kabinenverbot bekommen hat, musste den Schlüssel sogar abgeben, als er mit Thomas Tuchel damals aneinander gerasselt ist. Die Frage ist, glaubst du, dass wenn Mislintat sich grundsätzlich so ändern wird, dass solche Dinge irgendwann mal nicht mehr vorkommen?
Nein, also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie alt er ist. Weißt du das? Aber ich glaube,
irgendwo zwischen uns würde ich tippen.
Also ich glaube, von jetzt auf gleich seinen kompletten Charakter zu ändern, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich halte das für ganz, ganz schwierig, dass er jetzt komplett anders auftreten wird. Allerdings glaube ich schon, dass das für ihn auch so ein kleiner Warnschuss ist oder sowas wie eine letzte Chance sein kann, weil er vielleicht auch dadurch gemerkt hat, auch durch dieses mediale Echo, wie schnell sowas dann auch vorbei sein kann. Und ich glaube, sein Vorteil in Anführungszeichen ist, dass er vielleicht erst 3 Monate dabei ist, dass er beim BVB ja auch so einen Prozess der Umstrukturierung vorangetrieben und gestaltet hat, da auch so ein Stück weit ein Gesicht war. Und nehmen wir jetzt mal an, die BVB-Bosse würden jetzt zu der Erkenntnis kommen, das würde nie wieder funktionieren mit ihm und wir müssen uns trennen, dann wäre das ja auch ein Eingeständnis, dass diese ganze Umstrukturierung einfach nach 3 Monaten einfach jetzt schon vorbei ist, dass das einfach nicht geklappt hat,
oder? Speziell, das wäre natürlich speziell ein Eingeständnis von Hans-Joachim Watzke, sich da in seiner Personalpolitik verschätzt zu haben.
Der sich ja stark gemacht hat.
Stark gemacht hat der auch gesagt hat, nein, Sebastian Kehl wird nicht Sportgeschäftsführer. Sven Mislink kommt dazu. Das konnte man natürlich so interpretieren, als ob diese Personalrochade, Kehl ist ja im Prinzip auf dem alten Posten geblieben, aber er hat einen Mitarbeiter bekommen, den er sich sicherlich nicht freiwillig ausgesucht hätte mit Sven Mislintat und er hatte einen neuen Chef bekommen und diese Chefrolle hätte er gerne selber gehabt. Also er ist sozusagen, wenn man so will, machtpolitisch der Verlierer gewesen und die Spekulationen gehen ja auch in die Richtung, ja gut, das kann auch sein, dass Sebastian Kehl nicht mehr lange Sportdirektor sein wird. Es ist natürlich durch diese Vorkommnisse jetzt hier, die jetzt hier in Bad Ragaz an Tageslicht gekommen worden ist, ist das natürlich auch ein klein wenig Wind, frischer Wind auf die Mühlen eines Sebastian Kehl, wo man gesehen hat, also ganz so einfach wird das offenbar doch nicht in dieser Personalkonstellation. Ich glaube, alle Beteiligten müssen sich dringend, und das erwartet einfach auch die Fangemeinde des BVB, müssen sich dringend zusammenreißen, weil sowas, jetzt ist es mal aufgeploppt, sowas darf nicht oft passieren, sonst gibt's hier bald Borussia Hollywood.
Ja, das haben wir doch eher den Hollywood-Verein noch ein bisschen südlicher angehaucht, in Deutschland zumindest. Ich glaube, es muss insofern auch im Interesse von Sven Mislintat in Zukunft besser laufen, weil ich schon glaube, durch diese Vorgeschichte, du hast es angesprochen, es gab schon mal so einen kleinen Konflikt bei Borussia Dortmund mit Thomas Tuchel. Es gab diesen Konflikt bei Ajax Amsterdam, wo er zuletzt als Sportdirektor tätig war.
Ja, richtig, ja. Ich glaube, ja, oder Kaderplan, ich bin mir gar nicht so sicher.
Eine ähnliche Funktion auf jeden Fall und auch da in den Niederlanden ist er aus ähnlichen Gründen vorzeitig entlassen worden, beziehungsweise ist vorzeitig gegangen. Jetzt hatte man das Gefühl, okay, Borussia Dortmund kennt er, die kennen ihn, das kann noch mal was werden, aber ich glaube schon so ein Stück weit, dass das auch seine letzte Chance sein kann, weil als Verein würde ich mir denken, wenn der jetzt zweimal, dreimal hintereinander dasselbe Problem hat, dann würde ich mir den ja, wenn ich jetzt was in einem Verein zu sagen hätte, nicht mehr in meine eigenen Beine holen.
Also möglicherweise ist es ja tatsächlich auch bei ihm als so eine Art Warnschuss irgendwo angekommen. Denn eines ist ganz klar, Fußball-Bundesliga ist ein öffentlichkeitswirksames Geschäft. Und es ist aber dringend notwendig, dass man trotzdem in der Führungsetage eines Vereins ein hohes Maß an Diskretion wahrt, gerade auch im Hinblick auf Transfers und so weiter und so fort. Und ich glaube, nochmal, da sind alle Beteiligten gut beraten, das auch mal zu verinnerlichen.
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, was wir unterm Strich festhalten können, es rumort, es wird auch weiterhin zumindest hinter den Kulissen sich einiges tun. Ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, was ich so gehört habe, dass sich Hans-Joachim Watzke in den kommenden Tagen nochmal zu diesem Thema dann auch öffentlich äußern wird. Ich denke, dann würde er sowas sagen wie, es ist ausgeräumt vielleicht, wir probieren es nochmal, wir raufen uns zusammen, weil, wie gesagt, man kann sich das jetzt, glaube ich, nicht eingestehen, dass es nicht funktioniert mit denen und versucht wirklich noch alles, dass es weitergeht. Ich glaube, Hans-Joachim Watzke hält da auch immer noch so ein bisschen schützende Hand über Sven Mislintat, könnte ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Er hat ihn zurückgeholt.
Genau, wäre ja auch, wie du schon gesagt hast, ein Stück weit ja dann auch sein Versagen, wenn man das so hart sagen möchte. Und was fix ist, es wird heute oder morgen oder vermutlich auch übermorgen keine Blitztrennung geben. Sven Mislintat bekommt noch eine Bewährungsprobe, eine Chance. Und die gilt es jetzt für ihn auch im Sinne des Vereins zu nutzen. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, bevor wir gleich mit der Dortmund-Woche weitermachen, darf ich euch kurz noch ein paar zusätzliche Infos zu unserem Partner an die Hand geben, nämlich NordVPN. Im August habe ich euch ja schon erzählt, wie ich mit NordVPN meinen virtuellen Standort wechseln kann, sodass ich auch im Urlaub meine Serie zu Ende gucken konnte. Und ich muss sagen, ich bin echt überzeugt. Die App lässt sich super einfach einrichten. Mit einem einzigen Klick seid ihr verbunden und könnt alle Funktionen sofort nutzen. Gleichzeitig wird eure Internetverbindung dabei auch verschlüsselt und ihr seid geschützt vor Viren, Malware und Phishing-Seiten und eure Daten bleiben immer zu 100% privat. Ich werde NordVPN jetzt also auch nutzen, wenn es mit dem BVB zu den Champions League-Reisen geht. Ich freue mich ja schon wahnsinnig auf die Auswärtsspiele der Dortmunder in Brügge, Madrid, Zagreb und Bologna. Und mit NordVPN kann ich sicherstellen, dass ich auch in öffentlichen WLANs im Hotel oder im Stadion immer sicher und privat mit Olli und natürlich auch der gesamten Redaktion zu Hause verbunden bin. Und natürlich kann ich damit dann auch dort immer deutsche Streamingdienste nutzen. Egal, wo ich also gerade bin, ich kann immer Fußball gucken. Und das Ganze für den Preis von gerade mal einer Tasse Kaffee im Monat. Und für euch als Hörerinnen und Hörer der Dortmund-Woche gibt es weiter das besondere Angebot. Wenn ihr auf nordvpn.com/Dortmund-Woche geht, bekommt ihr den besten Rabatt. Es gibt nämlich 4 zusätzliche Monate auf das 2-Jahres-Abo. Und mit der 30-Tage Geld-Zurück-Garantie von NordVPN gibt es kein Risiko. nordvpn.com/Dortmund-Woche. Der Link ist wie immer auch in den Shownotes hinterlegt.
Gut, dass wir uns immer verstehen, dass wir immer einer Meinung sind.
Immer. Ich bin mal gespannt, ob wir beim nächsten Thema einer Meinung sind. Ich würde sagen, Haken dahinter, hinter Thema ja. Nummer 1. Und wir kommen zu einem Thema, ja, was, ich weiß nicht, wie du es aus der Ferne in Anführungszeichen mitbekommen hast, was gefühlt auch sehr, sehr schnell auf einmal ging. Ich weiß noch, am Donnerstag sind die Spieler am Hotel angekommen, da stand ich dann auch. Pascal Groß beispielsweise als einer der Ersten aus dem Bus ausgestiegen, ja, hat dann direkt fleißig Autogramme geschrieben, Fotos gemacht. Julian Brandt war dann noch da, Nico Schlotterbeck und auch Niklas Füllkrug. Und der wurde dann dort schon von einem Fan gefragt, so nach dem Motto, du bleibst aber schon, oder? Und dann hat Niklas Füllkrug kurz mal hochgeguckt. Ich stand direkt daneben und hat dann seinen Blick wieder runtergenommen und hat einfach nichts geantwortet. Ja. Und da konnte man schon ein bisschen, ja, zumindest wild spekulieren. Er hätte ja auch was sagen können. So viele Fans waren es nicht. Mhm. Er hat ein Bekenntnis in der Situation vermieden, was ich jetzt, glaube ich, auch nicht zu hoch hängen wollte zu dem Zeitpunkt. Aber dann so Tag für Tag, Stunde für Stunde kam irgendwie mehr die Überzeugung, dass es das vielleicht für ihn gewesen sein könnte. Ja. Und als dann am Samstag müsste es gewesen sein? Genau, am Samstag war vormittags noch eine Trainingseinheit, also bei der wir dabei waren.
Genau, ja.
Und da hatte er einen ganz komischen Eindruck auf mich gemacht. Also er hat wenig gelacht, war sehr zurückhaltend, wenig kommuniziert auf dem Platz. Da kann man jetzt natürlich auch viele hineininterpretieren. Nichtsdestotrotz, am Abend sickerte dann eben die Info durch, die uns dann auch Sebastian Kehl tags darauf bestätigt hat, dass Niklas Füllkrug zu Gesprächen freigestellt ist, dass er nach London fliegt, zu West Ham United, dort sich mit den Verantwortlichen trifft, Details seines Vertrags ausarbeitet und ja, meiner Infos nach hat er gestern am Sonntag auch dort den Medizincheck bestanden,
ja,
und wird jetzt eben nicht mehr zurückkehren zu Borussia Dortmund. Und jetzt, Olli, gleich mal die direkte Frage, gut oder schlecht?
Ich fürchte, dass ich in dieser Frage eine Minderheitenmeinung vertrete.
Oh ja,
ich
doch nicht
finde einer Meinung. Ich weiß nicht, gut oder schlecht, diese Kategorien passen nicht so ganz. Ich finde es nachvollziehbar, ich finde es richtig, diesen Transfer zu machen. Sagen wir es einfach mal so. Niklas Süle ist 31. Niklas Süle ist jemand, den der BVB erst, als die vergangene Saison ja schon lief, geholt hatte. Man hat ihn als Notnagel geholt. Das war für mich eine nachvollziehbare Entscheidung. Wir haben, wie du dich vielleicht auch erinnerst, lange und immer mal wieder, auch im Laufe speziell der Hinrunde der vergangenen Saison, darüber debattiert, ob das richtig war. Ich finde schon, es richtig war, ihn geholt zu haben. Aber ob Niklas Süle passt so hundertprozentig, ob er der Stürmer ist, der den BVB so richtig weiterbringen kann, darüber haben wir auch häufiger gesprochen. Dann hat sich das Ganze eigentlich positiver entwickelt, muss man ja deutlich sagen. Ja. Niklas Süle hat wichtige Tore gemacht, hat gerade auch international seinen Mann gestanden. Darf man nicht vergessen, das war ja seine erste Champions-League-Saison überhaupt. Ja, und ist im Sommer dann ja sowas wie, ich sag mal, fast ein deutschlandweiter Publikumsliebling geworden.
Popstar.
Und daher kommen jetzt die Leute natürlich alle an und sagen, mein, wie kann man nur diesen Stürmer abgeben? Ja. Aber... Vor dem Hintergrund, dass man für einen 31-Jährigen, ich glaube, deutlich über 30 Millionen Euro Ablöse kassiert, da sind ja auch noch ein paar relativ fixe Boni noch mit drin und gleichzeitig dadurch oder vorher ja schon mit Serhou Guirassy einen Mann verpflichtet hat, der in der vergangenen Saison 28 Tore erzielt hat und man nimmt jetzt noch mal so viel ein, dass man auch die Möglichkeit hat, sogar perspektivisch im Offensivbereich noch was zu tun. Also ich hätte es für falsch gefunden, diesen Transfer nicht zu tätigen.
Eine Minderheitenmeinung, bei der ich sogar tatsächlich auch dir in gewissen Teilen zumindest zustimme, Olli. Mhm. Also ich glaube auch, dass der BVB es unterm Strich machen muss, ihn zu verkaufen, vor allem wenn ein Verein so viel Geld auf den Tisch liegt, wodurch du dir natürlich jetzt auch andere hochkarätige Spieler verpflichten kannst. Da kommen wir gleich noch dazu, wer denn da ein möglicher Kandidat sein könnte. Auf der anderen Seite tut's mir schon leid, glaube ich, als ja, oder mir tut's leid für die Fans von Borussia Dortmund. Ich glaube, dass er da schon ein hohes Ansehen genießt, auch gerade als Typ. Mir tut's auch für uns leid, Olli, weil Niklas Füllkrug einer ist, der sich nach jedem Spiel fast hinstellt und klare Meinung kundtut. Und ich finde, das tut schon gut einem Verein. Er ist eine Identifikationsfigur, ein Gesicht auch der Mannschaft. Und deshalb glaube ich, werde ich ihn zumindest so ein Stück weit schon als Typen vermissen. Ja. Aber du hast natürlich schon recht, sportlich hatte der jetzt, auch wenn er gerade an so Abenden Champions League, wir erinnern uns, wie oft er so ein Last-Minute-Tor dann erzielt hat, sehr, sehr viel Freude bereitet hat, ja auch nicht unumstritten das ganze Jahr über.
Ja, also sagen wir mal so, man muss ja auch mal überlegen, Borussia Dortmund hat in der Vergangenheit mit einem Robert Lewandowski, mit einem Pierre-Emerick Aubameyang, mit einem Erling Haaland absolute Top-Mittelstürmer gehabt. Jetzt weiß ich nicht, ob Serhou Guirassy das Niveau, dieses fantastische Niveau, was er in der vergangenen Saison in Stuttgart gehabt hat, ob er das halten kann. Es wird ja zunächst auch mal schwer. Er ist ja mit einer Verletzung hier angekommen. Aber ich glaube, dass das Potenzial, was in ihm steckt, größer ist als das, was in Niklas Füllkrug steckt. Und es ist gleichzeitig natürlich auch nochmal so, dass ich weiß nicht genau, was Nuri Sahin taktisch vorhat, aber du hast noch einen Donny Malen, der hier geblieben ist. Du brauchst schnelle, flinke Flügelstürmer. Du bist auch eine Kombinationsmannschaft. Dieses Kombinationsspiel ist ohnehin nicht die Stärke eines Niklas Füllkrug. Also ich finde, es wird schon, abgesehen von der unbestrittenen Popularität, die er hat, gerade auch bei den Fans, es wird schon schwer, Argumente zu finden, warum man da jetzt gesagt hat, nee, pass auf, das machen wir nicht. Und außerdem weiß ich auch nicht, wie hätte sich Niklas Füllkrug verhalten, wenn er hier hinter einem Serhou Guirassy irgendwann auf der Bank sitzen müsste.
Ich glaube, die Verantwortlichen haben ihn schon auch ein Stück weit, vergault ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo du Guirassy natürlich dazu holst, stößt du natürlich auch Gedankengänge bei einem Niklas Füllkrug an, der natürlich spielen will, der auf dem Platz stehen will, gerade er, der jetzt so viel Selbstbewusstsein auch durch die Europameisterschaft und so weiter hat, der ganz klar auf dem Platz stehen möchte. Dazu war es ja dann auch letzten Endes auch sein Wunsch, in die Premier League zu wechseln.
Eben.
Und das darf man dann auch überhaupt gar nicht vernachlässigen. Also wenn ein Spieler dann gehen möchte und dann auch noch die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, dann gibt es da wirklich gar nichts dran zu rütteln. Ich finde es ein bisschen für ihn fast schon schade. West Ham United nächstes Jahr nicht international. Ich finde, Niklas Füllkrug ist ja immer ein Typ eben für so magische Nächte im internationalen Geschäft. Das werden wir jetzt erstmal auch in London nicht mehr von ihm sehen.
Also, das ist richtig.
Das ist, finde ich, so ein Stück weit, ja, Verschwendung. Ich habe die Woche einen Kommentar geschrieben, da habe ich es so genannt. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, nichtsdestotrotz. Ja, aber
dafür ist es Premier League ich glaube schon, dass gerade im fortgeschrittenen Alter es für Stürmer sehr, sehr wichtig ist, dann auch zu wissen, ich bin beim Verein, der setzt bedingungslos auf mich. Das heißt, ich komme hier auf meine Spiele. Das ist dann ja immerhin auch mal eine gute Voraussetzung, dass er in der Nationalmannschaft weiterhin so eine tragende Rolle spielt. Wobei er ja auch da, das darf man ja auch nicht vergessen. Also bei allen berechtigten Lob für ihn, er war Joker bei dieser EM. Ja. Und er hat auch, nachdem er eingewechselt worden ist, jetzt nicht unbedingt jede Chance genutzt. Ja. Also man muss das immer alles ein bisschen relativieren.
Das ist richtig. Was ich aber raushöre bei dir, Olli, ich glaube, du gönnst es ihm. Ich gönne es ihm auch. Und der zweite Kapitän der Dortmunder, zumindest in der vergangenen Saison, der Torhüter, Gregor Kobel, der sieht es ähnlich wie wir.
Es war auf jeden Fall schön von ihm. Es hat sich nochmal verabschiedet gehabt, vor allem. Was auch ein schöner Charakterzug ist, ne, dass man sich nochmal vor die Mannschaft stellt und nochmal alle anschaut, alle in die Augen guckt und nochmal in seinen eigenen Worten einfach Danke sagt für das Jahr. Er war sicher auch ein extrem erfolgshungriger Mensch, habe ihn sicher sehr geschätzt, auch hat super Momente gehabt für uns als Borussia Dortmund, ne? Gerade gegen Atletico zum Beispiel das Tor, was er gemacht hat, was Weltklasse war, um mal einen von diesen Momenten zu nennen. Von daher hoffe ich, dass er, ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Ich glaube, er ist sicher eine Bereicherung für jedes Team, wo er ist. Und es ist schön, dass er diese Chance nochmal gekriegt hat, wo er auch für sich selber nutzen wollte natürlich.
Also wir hören raus, Gregor Kobel gönnt es Niklas Füllkrug und ist überzeugt, dass er auch in der Premier League seinen Weg gehen wird und seine Tore schießen wird, auch wenn es natürlich ein kleiner Verlust ist. Ich denke, ihr da draußen denkt genauso darüber, könnt natürlich auch gerne eure Meinung immer kundtun, mir oder Olli per Social Media Mail, wie auch immer, schreiben, würde uns natürlich auch immer interessieren. Es war der Tag, an dem Niklas Füllkrug gegangen ist, was aber sehr spannend war, es ist ja auch ein bisschen was auf der Zugangsseite passiert, ist aber allerdings ein bisschen untergegangen, weil der Stürmer Nummer 1 der vergangenen Saison, Niklas Füllkrug, dann doch alles überstrahlt hat. Nämlich Jan Couto ist ins Trainingslager dazugestoßen. Ein sehr, sehr, wie drücke ich das jetzt aus? Ein sehr, sehr kurz geratener Brasilianer. Ich glaube, 1,67 Meter. Ich hatte ein paar Fotos gesehen, als er neben Niklas Süle stand, was natürlich auch ein bisschen unfair ist.
Das jetzt natürlich auch.
Was natürlich ein bisschen unfair ist. Zu Borussia Dortmund gewechselt von Manchester City und ich habe ihn jetzt 2 Trainingseinheiten gesehen und der gefällt mir richtig gut, Olli. Also der ist
auch gut, überhaupt keine
Frage. Das ist, glaube ich, echt ein guter Mann. Sehr, sehr flink auf den Beinen, technisch versiert, wie man das von Brasilianern kennt. Was war dein Eindruck von ihm heute?
Soweit ich es beobachten konnte, ist es jemand, der sehr, sehr reaktionsschnell ist. Das heißt, er wird angespielt und orientiert sich sofort in der Regel nach vorne oder aber in den Raum, in den er bespielen will. Das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Aspekt dafür gewesen, dass dieser Transfer getätigt worden ist, für den sich, nach meinen Informationen zumindest, besonders Sebastian Kehl stark gemacht hatte, dass man dort einen spielintelligenten Mann auf der Außenverteidigerposition hat. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass man in der vergangenen Saison gemerkt hat, wie groß der Unterschied für das Spiel von Borussia Dortmund, für den Aufbau, auch für das Flügelspiel, das offensive Flügelspiel gewesen ist, mit und ohne Ian Maatsen. Mhm. Ian Maatsen war für mich ein wichtiger Faktor. Und wenn man sich mal anschaut, in der vergangenen Saison, was war unter anderem eine große Stärke von Bayer Leverkusen? Diese beiden Offensiven auf den Außenpositionen, defensiv, man traut sich ja fast kaum zu sagen, defensiven Außenpositionen, weil die ja genauso offensiv stark sind. Grimaldo links, Frimpong rechts, wichtiger Faktor. Ich glaube, dass der BVB immer noch so ein bisschen auch in der vergangenen Saison dem Abgang von Rafa Guerreiro nachgetrauert hat, der das ja auch irgendwo, ohne jetzt diese ganz große Schnelligkeit zu haben, verkörpert hat. Und deshalb, ich glaube, dass, ja, ist so ein bisschen untergegangen, weil halt diese Füllkrug-News da alles geschlagen hat an dem Tag. Aber ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Mann für den BVB sein kann.
Ja, genauso übrigens auch, glaube ich, wie Pascal Gross. Ich hatte ihn davor mal angesprochen. Sehr selbstbewusst als einer der Ersten hier aus dem Bus gestiegen in Bad Ragaz in der Schweiz. Und ich muss sagen, bei den Trainingseinheiten will der schon sehr, sehr deutlich zeigen, nach dem Motto, ich bin da, ich möchte da auch eine tragende Rolle einnehmen. Also ja. Der dirigiert ist lautstark, was ich so ihm gar nicht zugetraut hätte. Und ist auch wahnsinnig ballsicher. Also da geht kaum ein Ball verloren. Er schlägt sehr, sehr gute Diagonalbälle. Was ich gesehen habe, und ich glaube, der drängt sich ganz schön auf, dass er da auch in der kommenden Saison im Zentrum eine wichtige Rolle einnimmt.
Mit Sicherheit. Und ich meine, auch das unterstreicht auch mal die Ambitionen von Borussia Dortmund, weil der tritt natürlich in direkte Konkurrenz zu Emre Can, dem alten und übrigens auch neuen Kapitän. Das hat Sebastian Kehl auch erklärt. Der bleibt Kapitän. Also da scheint sich Nuri Sahin festgelegt zu haben. Aber er hat natürlich jetzt durch Pascal Gross auch neue Konkurrenz. Und ich glaube, dass das sehr befruchtend sein kann, dass man da jetzt tatsächlich auch zwei Spieler hat, die Führungsambitionen haben, Can als Kapitän, Groß als jemand, dem man diesen Führungsanspruch auch, sagen wir mal, ansieht, anhört schon. Das brauchst du auch. Das brauchst du auch, wenn du tatsächlich in der Bundesliga, das muss man ja sagen, Boden gut machen willst.
Ja, und das müssen sie auf jeden Fall der kommenden Saison. Oh ja, sagt Olli. Ich glaube, damit ist zu dem Thema vieles gesagt. Jan Couto ist da, Pascal Gross ist da, Waldemar Anton ist da, Serhou Guirassy, der heute erstmals ohne Schiene Lauftraining auf dem Platz gemacht hat. Also auch da scheint es voranzugehen. Olli, lass uns mal noch ganz kurz über einen Spieler sprechen, der noch nicht zumindest da ist. Und hier kommt deshalb unser Gerücht der Woche.
Gerücht der Woche.
Ja klar, das Gerücht der Woche, wobei irgendwie hat man das Gefühl, es ist fast schon ein bisschen mehr als nur ein Gerücht der Woche. Die Rede ist logischerweise von Maxi Bayer, jungen Nationalspieler und Riesentalent der TSG Hoffenheim. Ist ja kein Geheimnis, dass Borussia Dortmund die Fühler nach ihm ausstreckt und mittlerweile, nachdem der Füllkrug-Wechsel, ich sag mal, so gut wie in trockenen Tüchern ist, verfügt man auch über das nötige Kleingeld. Ich glaube, er wäre natürlich auch noch mal jemand, der, wir haben eben über diesen Stürmervergleich Guirassy, Füllkrug geredet, aber er wäre natürlich auch noch mal jemand, der auch vielleicht aus dem, was soll ich sagen, offensiven Mittelfeld, also er kann ja auch ganz vorne spielen, er kann auch 10 spielen, der aus diesem Bereich die Torgefahr noch mal erhöhen kann.
Ja, und vor allem, was mich sehr imponiert hat bei ihm oder imponiert bei der deutschen Nationalmannschaft, bei der EM, auch bei den Testspielen, das ist einer, der kann richtig, richtig Alarm machen, wenn es mal nicht ganz so läuft. Ja. Wenn der reinkommt, bringt der richtig Schwung und du hast die Flexibilität oder Variabilität von ihm angesprochen. Die kann sich schon sehen lassen und ich glaube, das ist eben einer, der den nächsten Schritt gehen möchte. Ich glaube, in Hoffenheim zweifelt niemand daran, dass er den Verein verlässt. Ich glaube, da sind sich alle einig. Ich glaube, auch er möchte den Verein verlassen und den nächsten Schritt machen. Und das wäre natürlich bei Borussia Dortmund, bei einem großen Verein schon sehr, 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 sehr guter Gedanke, würde ich sagen. Absolut. Weil du eben dann jetzt nicht hundertprozentig im Fokus stehst, weil du vermutlich erstmal nur als Backup geplant ist. Da meckert dann auch keiner, wenn er vielleicht mal nicht von Anfang an spielt. Und trotzdem hat er auch immer wieder Gelegenheiten haben, sich zu zeigen, gerade zum Saisonbeginn. solange wie Serhou Guirassy auch noch verletzt ist und er wird ja auch nicht fit zum Saisonstart. Also ja. Ich glaube, das ist eine einmalige Chance auch für ihn. Meine Infos sind auch so, dass er nicht abgeneigt wäre, nach Dortmund zu wechseln. Und die Dortmunder Verantwortlichen, ich glaube, das können wir verraten, die haben Maxi Bayer auch auf dem Zettel. Also jetzt werden die sich wahrscheinlich noch intern ein bisschen Gedanken machen, mit wie viel Geld sie auf den Tisch legen möchten. Ja. Checken da vielleicht auch noch die eine oder andere Alternative. Aber
vielleicht müssen sie auch erstmal nochmal sich schlau machen, mit wem man jetzt in Hoffenheim darüber reden
stimmt,
muss.
Stimmt.
Alexander Rosen ist nicht mehr und nicht ganz so leicht.
Ja. Eindeutiges Zeichen auch, glaube ich, die Hoffenheimer hatten vor ein paar Tagen ein Testspiel gegen Ipswich United. Ich glaube, so müssten sie heißen. Ja.
Ist nicht Ipswich Town?
Ipswich Town.
Oder? Also ich kenne Ipswich Town, aber vielleicht gibt es da zwei Vereine.
Bestimmt hat Olli recht. Dann sagen wir einfach nur gegen Ipswich gespielt. Und ich glaube, da haben insgesamt 20 Spieler auf dem Feld gestanden. Er war der Einzige neben dem Ersatztorhüter, der nicht aufgeboten wurde.
Ja.
Er war fit, er war einsatzfähig. Ja. Also ich glaube, auch das kann als klares Zeichen verstanden werden,
dass die
TSG nicht unbedingt ab kommender Saison mit ihm plant. Ich würde mich freuen, wenn er nach Dortmund kommt.
Absolut. Es ist ein junger, überaus talentierter, technisch richtig versierter und vor allem rotzfrecher Spieler.
Ja.
Also von ihm würde ich mir auch einiges versprechen. Und ich meine, das haben wir ja schon so oft erlebt, dass der BVB, man kann über den BVB sagen, was man will, aber er ist gerade für junge internationale Top-Talente und er ist für mich, auch wenn es jetzt ein Deutscher ist, aber er ist für mich ein internationales Top-Talent, wirklich die beste Adresse ist, weil dort bekommen sie die Spielzeit, die sie jetzt vielleicht, wenn sie zu ganz großen Top-Clubs gehen würden, sie nicht bekommen würden. Also es scheint viel dafür zu sprechen.
Ja. Man könnte natürlich auch die Millionen, die man eingenommen hat, direkt 1:1 für Maxi Bayer.
Geben. Was meinst du?
Uns geben. und uns geben, genau. Ja. Wir werden das Angebot dem BVB unterbreiten und dann natürlich auch an euch weitergehen. Nein, aber jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, das wäre eine gute Verstärkung. Und ich glaube trotzdem nicht, dass er noch in Bad Ragaz dazu stoßen wird. Wobei wir ja bei Niklas Füllkrug gesehen haben, wie schnell sowas gehen kann.
Aber Manni, nicht nochmal dieses Spielchen wie in Mabea, kommt er nicht, Privatflieger steht bereit, nein, ist wieder abbestellt worden und so
aus
weiter.
Aus Hoffenheim würde dann bestimmt auch
dafür
mit dem Auto
bin ich zu
kommen,
alt.
Oder?
Dafür bin ich echt zu alt.
Und wir hatten es ja jetzt auch schon zweimal hier mit Kuto und auch Fleiter da, muss ich checken wegen Niklas Füllkrug, wann er denn jetzt weg ist. Er hat sich dann doch still und heimlich ganz am frühen Morgen aus dem Staub gemacht, aber ja, da hatte ich schon wieder einen kleinen Flashback zum Wintertrainingslager in Marbella. Gut, was könnte sonst noch passieren in der Woche, kurzfristig, was das Personal angeht? Ich glaube, wir haben letzte Woche ausreichend über Youssoufa Moukoko gesprochen. Gibt es offenbar noch einen Interessenten mehr aus Frankreich? Kann, glaube ich, bei einem entsprechenden Angebot dann auch mal schnell gehen, genauso wie bei Sebastian Allaire. Bei den beiden haben sich die BVB-Verantwortlichen schon auch so geäußert, dass sie meinten, naja, wir sind schon noch gesprächsbereit, sollte da was reinflattern. Und ich glaube, das würde auch noch den ganzen August übergehen. Also wenn dann ein Verein kommt, Interesse hat, wird man sich's angucken. Und wenn dann auch finanziell und anhand der Rahmenbedingungen alles passt, dann könnte man auch noch die beiden anderen Stürmer abgeben.
Ne? Ja. Aber wie gesagt, kann sein, dass es jetzt noch passiert. Es ist ja noch relativ lange geöffnet, das Transferfenster.
Ja.
Insofern, wenn ein potenzieller Interessent weiß, dass der BVB beispielsweise bei Sachen Youssoufa Moukoko, speziell wenn dann Maxi Bayer auch noch kommen sollte, Bedarf hätte, sich von dem Spieler zu trennen, dann warten die auch mal gerne. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Was ich übrigens noch am Anfang eigentlich schon dazu sagen wollte, dadurch, dass Olli und ich zusammensitzen, nehmen wir jetzt auch mit einem Mikrofon auf und ich hoffe, das passt auch dann vom Ton her. Ich wollte euch eigentlich schon zu Beginn der Folge vorwarnen, weil wir wahrscheinlich nicht hundertprozentig immer gleich weit vom Mikrofon weg sind, aber ich denke, das sollte doch die Technik von heute schaffen. Morgen dann noch Testspiel auf dem Programm, 18:30 in Alltag in Österreich gegen Villarreal.
In der Cashpoint Arena.
In der Cashpoint.
Sie heißt noch so, glaube ich. Ne?
Sie heißt noch so, ja. Genau.
Einer der beklopptesten Stadionnamen, den ich kenne.
Ja, Cashpoint, finde ich auch gewöhnungsbedürftig. Da sind wir auf jeden Fall morgen, 18.30 Uhr schon. Da ist es noch schön warm, hoffentlich. Generell passt das Wetter hier sowieso vorzüglich. Und dann geht es am Freitag auch schon, in Anführungszeichen, wieder zurück nach Dortmund, Samstag dann die Saisoneröffnung. Als kleine Vorwarnung und auch als kleinen Heißmacher, ich durfte heute mit Niki Süle ein sehr umfangreiches Interview führen. Wir haben natürlich über seine Verwandlung gesprochen, über den Sommer, wie er das geschafft hat. Da dürft ihr euch auf jeden Fall...
Das ist interessant.
Dürft ihr euch auf jeden Fall auf Stoff freuen. Das wird wahrscheinlich noch diese Woche dann veröffentlicht. Ich denke, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Und dann werden wir natürlich auch mit seinen Aussagen auch nächste Woche nochmal drüber sprechen, Olli. Mit Blick auf die Uhr, wir haben es jetzt gleich 6:10. Wir haben da vor uns schon mal kurz über Essens- und Ausgepläne ausgetauscht, Olli und ich. Olli war ja schon öfter als ich in Bad Ragaz, also für mich ist sowieso das erste Mal. Welche Erinnerungen hast du denn? Ist dir irgendeine besonders essenstechnisch oder auch noch weiter gefasst sonstige Erfahrungen, die du hier in Bad Ragaz gemacht hast?
Sagen wir mal so, ich kenne in Bad Ragaz, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich bin über 10 Mal jetzt schon hier gewesen. Also sollte es in Bad Ragaz Restaurants geben, ja, die gibt es. Es sind nicht besonders viele und ja, ich kenne sie alle. Häufig ähneln sich auch die Speisekarten. Also man gibt sich auch nicht die Mühe, jetzt die Gerichte vielleicht mal anders zu nennen als beim Nachbarrestaurant, wie auch immer. Ihr wollt ja keinen kulinarischen Tipp von mir bekommen.
Soll ich hier was kochen, Olli, oder was?
Also du könntest es hier, Dunst, Abzugshaube, alles hat da hier der junge Mann. Ja. Naja, aber also dann gehe ich nichts gegen deine Kochkünste, aber dann gehe ich doch lieber aus. Aber,
ebenso.
Ich habe ein bisschen in meinen Erinnerungen gekramt. Gibt natürlich, wenn man so viele Trainingslager hier miterlebt hat wie ich, da gibt es natürlich immer ein bisschen was haften geblieben ist. Und das ist es bei mir auch. Hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, und ich erinnere mich tatsächlich, als ich das erlebt habe, was ich jetzt erzähle, war ähnlich schönes Wetter hier in Bad Ragaz. Ich hatte einen Interviewtermin und ich hatte einen Interviewtermin mit dem damaligen Cheftrainer von Borussia Dortmund, mit Lucien Favre, also in der Schweiz mit einem Schweizer, wenn auch aus der französisch sprechenden Schweiz, Lucien Favre. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich versucht, sehr, sehr intensiv vorzubereiten, auch nochmal ein bisschen mich mit Taktik beschäftigt, weil ich weiß, Lucien Favre...
Der ist ein Fuchs.
Genau. Wofür interessiert sich der Mann, habe ich mir gedacht. Ich konnte mir das fast gar nicht vorstellen, dass er sich für was anderes als für Fußball interessiert. Und ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr angenehm überrascht von diesem Gespräch, weil direkt, als wir angefangen haben, ich habe natürlich zunächst eine Fußballfrage gestellt. Das große Problem war damals bei Borussia Dortmund, man kassierte zu viele Gegentore. Es wurde im Sommer 2020 geführt, dieses Gespräch. Und ich habe einfach mal gefragt, woran er glaubt, dass das liegt. Und also dann geschah etwas, das fand ich wirklich verblüffend. Favre stand auf. Guckte einmal kurz über diese Hotelterrasse, man muss sich immer vergewärtigen, das ist ein absolutes Nobelhotel, trug dann ungefähr 5-6 Stühle zusammen, stellte die in verschiedenen Abständen auf verschiedene Positionen und erklärte mir dann Spielzüge. Hier kommt Pass von linke Seite und jetzt gucken Sie, hier steht Ummels, er macht einen Schritt nach ihr, verrückt einen Stuhl, Da ist der Raum, schon ist es passiert. Oder andere Situationen haben wir gehabt gegen Wolfsburg. Ich glaube, es war Wolfsburg. Stellt das wieder um, da kommt der Ball von hier und dann hier macht Hummels einen Fehler, geht hier hin, Stuhl wieder auf die andere Seite und so weiter und so fort. Also das dauerte also gefühlt 15, 20 Minuten und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich sage, danke für diese Lektion, Herr Favre, aber lassen Sie uns mal bitte über Sie reden. Ich sage, wie denken Sie eigentlich so über diese aktuelle Profigeneration? Und dieses Stichwort kommt ja immer wieder, ach, die sind verhätschelt, die quälen sich nicht genug, die sind nicht professionell genug. Und Favre hatte da eine Meinung, die mich wirklich verblüfft hat. Er hat gesagt, ich habe allergrößten Respekt vor diesen Profis. Er sagte, da gibt es Spieler, die gehen im Alter von 15 Jahren ins Ausland, in irgendein Fußballinternat, nach Manchester oder nach Liverpool, haben dann keine Chance mehr, werden x-mal verliehen, haben keine richtige Jugend, haben das, was wir alles gekannt haben, in Diskotheken durchfeiern, die erste Freundin, das erste Rumgeknutsche, das erste Bier und so weiter, müssen auf all dies verzichten, um dann vielleicht tatsächlich irgendwann, und nicht alle haben ja das Glück, eine große Karriere zu machen, er sagte, also ich würde das nicht auf mich nehmen, wenn ich heute ein junger Spieler wäre. So, und dann kam man so ein bisschen ins Plaudern. Ich sag, wie war das denn bei dir? Dann waren wir schon per Du. Ja. Also war ein sehr angenehmes
nach
Gespräch.
Nach dem Stühlerücken
war das. Nach dem Stühlerücken, genau. Dann waren wir schon per Du und habe ich gesagt, wie war das denn bei dir damals? Er sagte, das war komplett anders. Als ich ein junger Spieler bei Servette Genf war, da konnte der Trainer, und Moment, das sagt Lucien Favre, mit seinen hohen Ansprüchen, der angeblich so verkopfte Lucien Favre, die Spaßbremse Lucien Favre, wir haben vor Spielen in Diskotheken durchgefeiert. Wir sind teilweise ohne Schlaf wieder zurückgekommen ins Mannschaftshotel. Und als ich morgens runtergefahren bin zum Frühstück, steht im, und das sagte er dann wörtlich, steht im Aufzug unser Torwart und raucht eine Blume. Ich sage, Moment, was? Ich sage, wie? Er rauchte eine Blume. Was für eine Blume? Ja, wir wollen es so stehen lassen. Also wie gesagt, ich bin kein Florist.
Großartig.
Ich weiß nicht, ob es Blumen gibt, ja, die man rauchen kann. Ja. Ich habe so meinen Verdacht, was er damit gemeint hat. Und also das fand ich ein wirklich sehr, sehr beeindruckendes Gespräch, weil es zeigt mir, du kannst den Leuten nur vom Kopf kommen. Und nicht immer ist das Image, was man von einer Person im Kopf hat, auch entsprechend des Charakters der Person. Und das habe ich da wirklich gemerkt. Und das fand ich sehr beeindruckend.
Ja, ich hatte ihn auch immer als sehr verkopft, so im Gedächtnis, auch seine Art und Weise. Das zeigt ja so ein Stück weit auch das Gegenteil. Und ich finde es auch, ich finde sowas immer wahnsinnig sympathisch und ich gebe ihm da auch schon recht. Ne? Stell dir mal vor, heutzutage kommt ein Spieler nach einer durchzechten Nacht oder da reicht es, wenn er einen Drink irgendwo abends nimmt, dann ist er weg, ein Jugendspieler. Also, und ich glaube, diese Zeit, diese Jugend, die, sag ich mal, der Normalo von uns durchlebt, die ist schon kostbar und die kann so ein heranwachsender Fußballprofi ja auch gar nicht mehr aufholen.
Weil ich meine, das sind die schönsten genau. Erinnerungen, das sind die Anekdoten, die erzähle ich mir, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, immer noch.
Ja.
Wir sagen nicht, oh, war das geil, als wir beide 55 gewesen sind.
ist es. Und ich glaube, die Jugendspieler müssen da schon auf viel auch verzichten, wollen das wahrscheinlich auch. Und ich glaube, die Zeit, die kommt halt da nicht wieder. Ne? Entweder du bist dann aus, schaffst es nicht, dann vielleicht, dann bist du eventuell schon zu alt für diese Anekdoten, oder du schaffst es und dann ist da ja erst recht kein Zeit und Platz, um solche Geschichten zu kreieren. Olli, ich würde sagen, ich bin sehr interessiert an dem Stühlerücken, das zeigst du mir später mal noch in der Viola-Bar. für euch zum Verständnis.
Das ist die einzige Bar
in Bad Ragaz. Das ist eine kleine Bar hier in Bad Ragaz. Da werden wir eventuell später noch einen Abstecher machen, nach Feierabend.
Ja.
Hat mir Spaß gemacht.
Dito. Das, wie gesagt, hab hier auch, ist angenehm in deinem Apartment.
Ja, ne? Kaffee habe ich ihm auch gekocht.
Jo, also das muss man wirklich sagen. Definitiv.
Sehr gut.
Gleich noch kurz abspülen, Manni. Ich gehe jetzt schon mal in den Feierabend und du machst hier noch mal ein bisschen Klarschiff.
Machen wir so. Dann euch eine gute Woche da draußen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit den neuesten Eindrücken ums Testspiel natürlich gegen Villarreal, Saisoneröffnung gegen Aston Villa.
Exakt.
Und. die Gesprächs- oder der Gesprächsstoff geht uns nicht aus.
Definitiv nicht. In diesem Sinne, bis dann, macht's gut. Grüezi.